the Saints 45. Madison, the tailback. Play action for Kirk from under center. Straight drop. Kirk trying to win it to Thielen. Caught at the five.
Shoots the moon to the fans here in Green Bay.
That is a disgusting act by Randy Moss.
Herzlich willkommen zum Purple People Talk, dem offiziellen Podcast der Minnesota Vikings Fans Germany e.V.
Regulators! Mount up! We're coming!
Eric Kendricks has picked off Andy Dalton again. Vikings ball! From under center, goes back to pass. Straight drop, passing right. Jefferson, yes, on the run! 40, 30, angles left to the 20, and he is gone!
Herzlich willkommen zum Purple People Talk mit seiner ersten Spieltagspreview in der neuen Saison 2023-2024. Die für die Minnesota Vikings startet mit einem Heimspiel gegen die Tampa Bay Buccaneers und neue Saison, gewohnte Besetzung. Heute dabei Christoph Giernath und Jan Abele. Hallo.
Ja, Skoll und man hört vielleicht schon direkt die Vorfreude.
Ja, Grüße zusammen. We are back. Es geht wieder los. Es wird Zeit. Kann es kaum erwarten. Ich habe richtig Bock.
Oh ja.
Jetzt ist es ja häufig so, dass Teams vor der Saison erstmal noch einige große Verträge abschließen, meistens mit Spielern, die gerade aus ihren Rookie-Verträgen kommen, beziehungsweise das in den nächsten ein bis zwei Jahren tun. Bei den Vikings war es jetzt der Fall mit TJ Hawkinson, aber es könnte ja noch eine weitaus größere Verlängerung anstehen. Erstmal aber jetzt zum Tight End. Wie ist eure Meinung zum Hawkinson-Deal?
Also mir persönlich gefällt der Deal eigentlich ganz gut. Hawkinson hat, ja, ich erinnere mich noch letztes Jahr den Emergency-Pod gemacht, als der Trade bekannt gegeben wurde. Waren eigentlich auch in guter Vorfreude und ich finde, er hat die Leistung auf dem Feld auch bestätigt. War halt ein echt guter ja, Tight End hat als Receiver echt was gebracht und jetzt kam die 50 Option für ihn, die Detroit schon gezogen hatte, die wir mit übernommen haben und jetzt, klar, ist er einer der bestbezahlten Deals, aber in ja, der voraussehbaren Zukunft ist er selbst unter denen, die ja schon unter Vertrag stehen, ist er dann nicht der an der obersten Grenze und da werden ja auch noch ein paar Verlängerungen kommen in der absehbaren Zukunft. Also finde ich das eigentlich gar nicht schlecht, dass wir da jetzt erstmal Ruhe haben.
Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was das Ding angeht. Auf der einen Seite, er ist ein super Spieler. Er hat diese Offense wirklich eine neue Dimension gebracht, ab dem Zeitpunkt, in dem er im Team war und wirklich die Games voll mitgespielt hat. Was durchaus auch zu dem Erfolg von Justin Jefferson und Co. beiträgt, weil diese Dimension über die Mitte des Feldes hat vorher halt irgendwie gefehlt und das öffnet einem halt wahnsinnig viele Türen. Er ist ein zuverlässiger Passcatcher, er macht die Plays, er macht Clutch-Plays, wenn man sie braucht. Dieser bisschen fahle Beigeschmack ist halt immer noch, möchte ich so viel Geld für einen Tight End ausgeben, im Hinblick auf die Situation, dass er eigentlich mehr wie ein Receiver spielt als ein Tight End, bin ich da jetzt nicht so tragisch drüber, als wenn er jetzt ein reiner Blocker wäre. Von dem her, also ich kann mit diesem Deal sehr gut leben. Ich glaube, er macht rund, also beim Average rund 17 pro Jahr. Also es ist okay, es werden wieder teurere Verträge kommen, definitiv. Also bei anderen Teams, er wird nicht lang unter den Top-Verdienern bleiben mit diesem Vertrag, glaube ich. Und ja, den Impact, den er aufs Team hatte letzte Saison, bestätigt. Also dieser Vertrag ist nicht unverdient. Von dem her, ich kann mit dem sehr gut leben und ich bin froh, dass wir ihn ja, durch das, dass er ja noch gar nicht so alt ist, jetzt einfach auf die nächsten Jahre auch als Pfeiler in dieser Offense haben, wo wir draufbauen können. Wenn wir dann noch Justin Jefferson langfristig verlängern, haben wir zumindest, was unsere Catching Weapons angeht, ein sehr gutes Grundgerüst für dieses Team für die nächsten Jahre stehen.
Ja, ich muss sagen, erstmal wichtig, dass er verlängert worden ist. Das war, fand ich schon eine der Prioritäten. Du brauchst einfach weitere Waffen neben Jefferson, das haben wir letztes Jahr gesehen. Er hat, fand ich, schon einen deutlichen Unterschied in dieser Offense gemacht, nachdem er dann da war, weil du einfach diesen zweiten starken Receiver drin hattest. Und wenn ich mir mal angucke, wie viel Geld mittlerweile für Nummer 3 Receiver gezahlt wird, dann finde ich, ist das okay. Ich habe auch ein bisschen geschluckt, als ich gelesen habe, okay, höchstbezahlter Tight End, wobei ja, auch nur bedingt, weil höchstbezahlter Tight End nur dann, wenn man seine Incentives dazu rechnet, was halt bei diesem ersten Report mit der Gesamtsumme gemacht worden ist. Also da hat der, da wurde mal wieder die Version des Agenten geleakt, sage ich mal, mit dem ersten Report. Im Endeffekt ist es nicht ganz so. Im Endeffekt ist er nicht der höchstbezahlte Tight End. Und vor allem die Details sind halt nochmal ganz andere. Jetzt 2023 ist der Cap-Hit auf 5 Millionen gedrückt worden. 2024, 25 jeweils 14,1 und 15,1 Millionen. Das ist absolut im Rahmen. Damit ist er, glaube ich, auf Platz 5 oder 6 unter Tight Ends. Da sind diverse Tight Ends, da sind mehrere Tight Ends noch vor ihm in diesen 3 Jahren. Erst danach gehen die Cap-Hits mit 19,6 und 21,6 Millionen hoch. Aber man muss natürlich sagen, bis dahin werden wahrscheinlich viele Vertragsverlängerungen wieder passiert sein. Und auch, ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass auch die Vikings diesen Vertrag vielleicht nach 2025 nochmal anfassen und entweder nochmal neu verlängern. Man darf ja auch nicht vergessen, Hawkinson ist gerade erst mal 25 Jahre alt. Das heißt, auch da ist durchaus die Möglichkeit da, dass dieser Vertrag nochmal verlängert wird. Und was ich halt auch irgendwie ein ganz cooles Detail finde, die Vikings haben jetzt schon ein Void Year dran gesetzt, welches aktuell leer ist. Also es ist ein Void Year, in dem aktuell $0 Salary, also in dem nichts drin ist im Moment. Es ist einfach nur ein Void Year, um Void Year zu sein. Was aber halt kein Cap Money im Moment irgendwie hat. Und das ist insofern halt ein ganz cooles Detail, weil man damit jetzt eigentlich noch ein zusätzliches Jahr geschaffen hat, um den Vertrag restrukturieren zu können, und zwar ohne Hawkinson fragen zu müssen, weil man muss dazu eben sagen, bei einer normalen Standard-Restrukturierung muss man den Spieler nicht fragen. Das kann man einfach tun. Wenn man aber Voitiers an den Vertrag dran setzt, dann muss man den Spieler fragen. Dann muss der zustimmen. Und die Vikings haben jetzt einfach dieses Void Year schon rangesetzt, ohne da Geld reinzutun in dieses Void Year, damit man eben dieses Jahr für eine Restrukturierung nutzen kann, ohne Hawkinson fragen zu müssen. Und das, finde ich, ist schon wieder ein sehr cooles Detail in diesem Vertrag. Und das ist sowieso, also wenn man sich die Verträge anguckt, und ich habe es mir oft schon gedacht, also man sieht einfach an diesen Verträgen, dass Crazy Adolfo-Mensah aus dem Bankenbereich kommt. Der weiß ganz genau, wie der große Verträge aufstellt und trotzdem alles macht, damit die am Ende fürs Team gut aussehen. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiges Talent in der Salary Cap Liga. Und da haben die Vikings in den letzten Jahren schon einige, also jetzt letztes und dieses Jahr, eben schon einige Möglichkeiten gezeigt, wie man das sehr kreativ tun kann. Ob das über diese Per-Game-Roster-Boni war, wie man das mit Za'Darius Smith gemacht hat, oder jetzt eben mit diesem Void hier, was noch gar kein Geld hat, zum Beispiel. Also ich finde es cool, was man da immer wieder für Details drin hat. Und deswegen, gerade bei Vikings-Deals, muss man dieses Jahr echt abwarten, sehr lange abwarten, bis tatsächlich alle Details draußen sind, bis man wirklich sagen kann, wie gut oder schlecht dieser Vertrag jetzt ist.
2025 wird ja auch einfach Year of Tight End. Da laufen sie irgendwie alle aus, die Verträge.
Ja.
Also, da werden, ich glaube, Njoku, Goddard, Kelsey, Kittle, Andrews. Also, wenn man es noch davor schafft, hat man Glück, weil da wird das Überbieten beginnen.
Ja, gut. Kelce wird danach wahrscheinlich keinen neuen Vertrag mehr unterschreiben.
Okay, der ist 1000 Jahre alt, aber.
Aber ja, da laufen noch mal ein paar Verträge aus, ist richtig. Es wären aber für die meisten, die du jetzt genannt hast, dritte Verträge. Also das ist noch mal eine etwas andere Geschichte. Muss natürlich abwarten, wie sich der ein oder andere Rookie-Titan entwickelt. Also da könnten natürlich, also Rookie-Titan oder eben Titans auf Rookie-Verträgen, die könnten da eher den Markt beeinflussen, als dass die Leute tun, die dann ihre dritten Verträge kriegen. Ja, aber es könnte diese Woche ja noch was passieren, denn es wurde eigentlich überall schon gesagt, die Vikings bemühen sich im Moment sehr stark, auch den Jefferson-Deal vor der Saison schon abzuschließen. Deshalb einmal die Frage in die Runde, für wie wahrscheinlich haltet ihr es und was glaubt ihr, in welcher Größenordnung der sich abspielen wird?
Also ich glaube, wir werden einen Contract bekommen, bevor am Sonntag der Anpfiff stattfindet. Also ich vermute, man wird ihn in trockenen Tüchern haben wollen, bevor die Season beginnt offiziell. Zu den Zahlen habe ich von erstaunlich niedrig bis abstrus hoch bisher alles gelesen, je nach Quelle, die irgendwas raushaut. Also da bin ich komplett. Ah, lass mich mal kurz überlegen. Lass mal Christoph was dazu erzählen. Ich muss mir mal kurz die Contracts der Wide Receiver ansonsten angucken.
Ja, was ich gerade auch getan habe. Also, ja, wäre natürlich gut. Ich weiß, habe jetzt gerade gar nicht im Kopf, wer möglicherweise gerade noch offen ist, der sonst. Aber das Draft-Jahr war abgesehen von Jefferson schon echt eher mau dann in der Hinsicht, was halt für die Big Guys angeht. Und er wird halt den größten Contract zeichnen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Er wird der bestbezahlte Wide Receiver werden, denn er ist aktuell eigentlich auch der beste Wide Receiver in der Liga. Kann jetzt irgendwie streiten, noch zwei, drei Leute umdiskutieren, aber ich würde sagen, ja, wir werden nördlich der 30 Millionen Average landen. Die Frage ist, welche Länge da jetzt da noch hintersteckt. Aber ich kann mir fast schon wirklich so einen Record-Breaker vorstellen, keine Ahnung, 33 oder so, das wäre immer noch drei höher als Tyreek Hill, meine ich, der 30 Average hat.
Ja, habe ich
Fünf
gerade offen,
höher
ja.
als Devontae Adams, der, meine ich, irgendwie knapp darunter ist. Meine ich mit 28 oder 29, ich weiß es
Ja.
gar nicht. Also irgendwie so in die Richtung wird das gehen. Und ja.
Ja, 33 Millionen auf 5, im Idealfall 6 Jahre.
Ja, also ich glaube nicht, dass er so lange machen wird. Er selber.
Das wäre mein Wunsch. Also ja.
Ja, natürlich. Mein Wunsch wäre, dass er für das Wettminimum spielt, aber seien wir ehrlich, der Junge wird sich bezahlen lassen, der wird sich zurecht bezahlen lassen. Und
Ja.
ich kann mir eher vorstellen, dass er vielleicht sogar sagt, er will kürzer oder mehr. Also, warum sollte das nicht? Er ist noch jung. Er hat auch jetzt noch ein bisschen Zeit, den zu schreiben. Vielleicht will er den auch jetzt gar nicht erst unterschreiben und sagt, ich will im nächsten Jahr dann nochmal gucken. So, Value erhöhen. Oder er sagt, ja.
Ich meine, Jefferson hat eigentlich in jeder nüchternen Betrachtungsweise aktuell den Status bester Receiver der Liga. Also viel weiter nach oben kann er sich nicht mehr spielen, um eine bessere Vertragsverhandlungsbasis zu haben.
Doch, er kann andere Vertragsverlängerungen erwarten.
Ja, gut, okay.
Ne, oder er macht einen kurzen Vertrag. Ich meine, beim Receiver kann auch immer schnell irgendwas passieren. Ne? Ich will es nicht beschreien, aber ich denke schon, dass er das unterschreiben wird. Und dann wird es im Worst Case halt ein kürzerer Vertrag und nicht irgendwie 5 Jahre, sondern dann wären es halt irgendwie nur 3 oder 4.
Ja, möglich, durchaus. Ich meine, der Wide Receiver-Markt ist ja auch, glaube ich, mitunter nach Quarterback der sich am häufigsten komplett überschlägt. Also, wie oft sich da irgendwelche neuen Rekordsetter auftun.
Im nächsten Jahr wird es Jamar Chase.
Ja. So, und dann kann man danach halt direkt wieder ansetzen, ne?
Was übrigens einer der Gründe ist, warum die Vikings sicherlich ein sehr großes Interesse daran haben, ihn dieses Jahr hinzukriegen.
Ja.
Übrigens auch so schnell wie möglich, denn man darf ja nicht vergessen, es wird auch Jefferson will ja vermutlich der bestbezahlte Non-QB sein. Und darauf wird sein Management sicherlich auch drängen. Und ja, im Moment, glaube ich, hätten die Vikings kein Problem damit. Aber warten wir mal diese Woche ab. Denn da steht ja noch ein anderer Non-QB da, der wahrscheinlich richtig Asche bekommen wird. Und das ist Nick Bosa. Und ich kann mir vorstellen, die Vikings hätten ihren Vertrag gerne, bevor Nick Bosa seinen unterschreibt.
Klar, dann kommen wir mit 33 raus. Nick Bosa soll ja angeblich 35 abgelehnt haben oder irgendwas war da. Also vielleicht nicht die Summe, sondern irgendwelche anderen Details, aber wenn der jetzt signed und wie du sagst, ist ja der am besten bezahlte Non-QB, dann werden wir halt auf die 35 gehen müssen. Das wäre natürlich auch viel.
Ja, also ich glaube schon, dass es diese Woche noch passieren kann. Ich glaube auch nicht, dass man da irgendwo weit auseinander war bisher. Jefferson ist ja bisher auch nicht dadurch aufgefallen, dass er sich da irgendwo Richtung Holdout oder sonst was bewegt hätte. Dem scheint das ja echt flachs egal zu sein. Also der hat es ja auch immer wieder, also ich meine, so ziemlich die allermeisten Spieler sagen ins Mikrofon, okay, ich lasse es mein Management regeln, die machen das schon. Ich mache mir da keine Gedanken drum. Das sagt so ziemlich jeder Spieler, aber ich glaube, wenn man sich die aktuelle Offseason anguckt und wie er sich bisher präsentiert hat, wie er natürlich an allen Trainings teilgenommen hat, dann ist Jefferson jemand, dem ich das tatsächlich abkaufen würde, von dem, wie er sich eben bisher gegeben hat. Dass er wirklich sagt, er weiß, dass er richtig abcashen wird. Natürlich will er das auch, aber er weiß halt auch, dass es passiert. Er weiß, dass die Vikings dem nicht im Wege stehen. Und den Rest lässt er halt sein Management machen. Und deswegen, ich bin da relativ entspannt und glaub und auch optimistisch. Ich glaube, dass es diese Woche passiert. Und ja, es wird eine sehr hohe Summe sein. Ich bin sehr gespannt auf die Details. Zur Vertragslänge, was ihr auch angesprochen habt. Ich rechne mit maximal 4 Jahren. Ich glaube nicht, dass das länger wird. Aber ihr müsst ja sehen, er hat noch 2 Jahre Vertragsrestlaufzeit mit der Fifth Year
Stimmt, ja.
Option.
Ja.
Das heißt, 4 Jahre drauf wären eigentlich schon 6 Jahre. Ich weiß nicht mal, ob er die nehmen wird. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er nur 3 Jahre draufsetzt. Also im Endeffekt dieselbe Vertragslänge wie jetzt Hawkinson.
Ja.
Wäre auch gut möglich. Wir werden es sehen. Aber das Wichtigste ist halt einfach, und das ist meine Meinung, du brauchst gerade in der Offense eine gewisse Kontinuität auf den Schlüsselpositionen. Und die Waffen sind Schlüsselpositionen. Die beiden Tackle-Spots sind Schlüsselpositionen. Da ist auf einem Tackle-Spot schon die Kontinuität auf jeden Fall drin. Auf dem anderen wird dafür wahrscheinlich nächstes Jahr gesorgt mit dem nächsten Mega-Vertrag. Und Jefferson ist halt eben das Hauptpuzzleteil in dem Moment, weil Quarterback. Das wird sich halt auch erst nächstes Jahr klären, was da passiert. Und da ist es halt eben wichtig, dann aber auch dafür zu sorgen, sollte da eben ein Rookie-Quarterback oder ein neuer Quarterback reinkommen, dass er dann wirklich von vornherein mit einer stabilen offensiven Infrastruktur, mit Playcaller, mit eben Waffen mit wichtigen Bausteinen in der Offensive Line, dass er sich da eben ran gewöhnen kann und mit dieser Offense halt wachsen kann.
Also zu dem erwarteten Contract von Justin Jefferson halten wir fest mit den Worten eines anderen großartigen Vikings-Receivers. Es wird ein Haufen Kohle sein, aber er verdient's und diese Vertragsverlängerung kann nicht schnell genug über die Bühne gehen.
Okay.
Amen.
Dann wollen wir mal den ersten Blick aufs Spiel richten. Und ja, wir haben über die Offseason natürlich viele, viele Spekulationen gehabt, wie diese Vikings-Defense am Ende aussehen wird. Wir haben mal wieder einen neuen Playcaller in dieser Defense, zum dritten in den letzten 3 Jahren, jetzt drei Playcaller mit Mike Zimmer, Ed Donatell letztes Jahr und jetzt eben Flores. Und ja, ich sag's mal so, die Brian Flores Defense ist so ziemlich das absolute Gegenteil von dem, was wir letztes Jahr gesehen haben. Das heißt aber natürlich auch, und darauf müssen sich eben die Leute einstellen, dass es für gerade die Spieler, die letztes Jahr schon da waren, nochmal ein sehr heftiger Lernprozess sein wird, das wieder umzusetzen, weil die halt eben eine ganz andere Defense gewöhnt sind. Aber, und da kommen wir jetzt zu der Frage für das zweite Segment. Würde tatsächlich fast sagen, und ich bin auf eure Meinung gespannt, dass diese Tampa Bay Buccaneers Offense an vielen Stellen doch eigentlich der perfekte Gegenpart dafür ist, einen guten Einstieg für diese Brian Flores Defense zu haben.
Ja, also diese Defense kann in diesem Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers, glaube ich, auch viel, viel Umstellung, viel Neues kompensieren, auch wenn man kleine Fehler macht, da diese Offense tatsächlich eigentlich am meisten wehtut über die zwei Main Receiver, über Mike Evans, über Chris Godwin. Und denen gegenüber stehen Cornerbacks, und Cornerbacks an sich sind eine relativ autonome Position. Also die haben ihren Job, die haben ihr Assignment, die wissen, was sie tun sollen. Die sind jetzt nicht so tief in Abhängigkeit mit anderen Positionsgruppen, wie zum Beispiel ein Linebacker, der auf seine Gaps achten muss oder whatever. Und von dem her, ich glaube, die größten Fehler, die entstehen können durch das Umlernen eines Teams, könnten in dem Game gar nicht so krass so ins Gewicht fallen. Und auf der anderen Seite, die Stärke einer Flores Defense ist es ja tatsächlich, den gegnerischen Quarterback unter Druck zu setzen. Gegnerische Quarterback bei den Buccaneers, Baker Mayfield, unter Druck sehr, sehr amüsant anzuschauen. Also mit Druck geht Mayfield tatsächlich gar nicht besonders gut um. Und dieser Druck kann halt auch sehr gut durchkommen, weil die Offensive Line der Buccaneers im Vergleich zu dem, wie man sie eigentlich aus den letzten Jahren kannte, sehr, sehr wackelig zu sein scheint. Also wenn man sich das anguckt, klar, Worth eine absolute Bank, aber der Rest der Offensive Line ist sehr durchschnittlich bis sehr große Fragezeichen. Also von Right Guard, Second Round Pick von diesem Jahr Cody Mauch, also Debüt, hat noch nie auf NFL-Level gespielt, zu dem Second-Round-Pick von letztem Jahr, Luke Goedeke, wie auch immer, der letztes Jahr in seiner Rookie-Season auch absolut nicht gut aussah. Mit Left Guard Filer haben wir noch eine relativ anfällige Station. Es ist keine solide O-Line, da steht keine gute O-Line und es ist kein Quarterback, der gut mit Druck umgeht. Von dem her, also gerade die Stärke, dass eine Flores Defense sehr viel Druck und sehr viele verschiedene Blitz-Packages bringt, kann in diesem Game halt voll zutage treten und dementsprechend auch für kleinere Fehler durchaus kompensieren. Also könnte schon ein passendes Game sein, um noch das ein oder andere, die ein oder andere Ungereimtheit auszubügeln.
Ja, ist möglich. Ich will da jetzt nicht zu positiv sein dann in dem Moment, denn Mike Evans und Chris Godwin ist schon was so das Receiver-Duo schon somit das Beste, was diese Liga zu bieten hat. Auch wenn er ein Baker Mayfield ist, aber du musst halt auch nur dann nicht ganz so krass halbwegs die Richtung treffen. Und Byron Murphy, ja, ist vielleicht ganz gut, aber ey, auf der anderen Seite, wer startet da für uns? Caleb Evans müsste auf der Depth Chart dann vorne sein.
Ja.
Ja, Ja, wenn er dann mal für Andrew Booth rotiert wird, hi, hi. Unser Cornerback-Room ist auch nicht mehr das, was er mal war. Könnte in der Hinsicht schon fies werden. Und ich denke schon, dass wir da auch Druck aufbauen müssen, damit es auch irgendwie klappt.
Ja,
Naja,
aber
auf
das
der
ist das.
Seite. Aber auch so diese Florence-Defense, ich würde jetzt auch nie so sagen, es gibt da die Defense, der hat auch immer sehr versatil gespielt, sich mal angepasst, irgendwie Dinge gemacht. Also ich bin gespannt darauf, was es ist. Es wird auf jeden Fall nicht so zurückhaltend werden, wie es letztes Jahr war, aber das ist auch keine Kunst.
Ja. Nee, aber gerade der Punkt, also unser Cornerback-Room ist sehr, sehr mager und ganz ehrlich. Wenn ein Cornerback geschlagen ist, ist er geschlagen, dann ist ihm hin oder her. So. Also wenn sich der Cornerback einfach überlaufen lässt. Aber halt die restlichen Auswirkungen durch diese Umstellung sind, glaube ich, nicht so extrem tragend, wie es in einem anderen Spiel sein könnte.
Ja, ich meine, eine richtig krasse Offense würde es natürlich deutlich mehr wehtun. Also wenn jetzt Patrick Mahomes stehen würde, aber.
Ja.
Also ich sag's mal so. Ich würde ein bisschen dem widersprechen, was Jan gerade gesagt hat, dass Cornerbacks bei einem Schemewechsel eher weniger was damit zu tun haben, weil gerade in der Secondary, je nachdem, was man für Coverages spielt, ist Kommunikation halt super wichtig. Und wenn du gerade ein neues Schema drin hast, was du halt erstmal reinkriegen musst, was du erstmal lernen musst, da muss nur einer irgendwo ein falsches Signal geben oder irgendeine Cadence, irgendein Audible falsch verstehen und du hast jemanden, der seine Aufgabe nicht richtig spielt. Also das würde ich tatsächlich eigentlich gar nicht so sehen. Es ist nicht ganz so krass, eben jetzt in diesem speziellen Fall bei der Brian Flores Defense, weil er halt super viel Man-Coverage spielt, fast ausschließlich Man-Coverage spielt. Und da wiederum ist die Kommunikation nicht ganz so wichtig wie in einem sehr zonenlastigen System. Das haben wir letztes Jahr gesehen. Das war eins der größten Probleme im letzten Jahr, dass wir halt so unendlich viele Misskommunikationen in dieser Defense hatten, bis spät in die Saison rein, dass dadurch halt immer wieder irgendwelche Zonen aufgegangen sind. In dem Fall waren es oft Underneath-Zonen, wo viele gesagt haben, das lag halt einfach nur daran, dass Zurückhalten gespielt wurde. Es hatte nichts damit zu tun, dass Zurückhalten gespielt wurde, sondern es hatte meistens damit zu tun, dass wieder irgendjemand seine Aufgabe nicht gewusst hat. Also das, was man da meistens gesehen hat, waren größtenteils irgendwelche Coverage-Busts, wo halt komplett andere Sachen gespielt wurden, als eigentlich gecallt wurde von ein oder zwei Spielern. Und das hat dann eben zu diesen Lücken geführt. Und das ist eben auch der Fall, wenn es underneath passiert. Und das war bei den Vikings relativ häufig. Ein Coverage-Bust underneath ist genauso ein Coverage-Bust wie einer 30 Yards downfield. Es fällt nur nicht so krass auf. Und diese Coverage-Busts hat man aber letztes Jahr super krass gesehen. Und das wird dieses Jahr vermutlich ein bisschen weniger werden, weil es halt deutlich mehr Man-Coverage sein wird. Und wenn du halt mehr Man-Coverage spielst, dann ist die Aufgabenverteilung halt klarer. Und das wird auf jeden Fall helfen. Der Punkt, warum ich eben glaube und auf diese These gekommen bin, dass die Buccaneers-Defense halt wirklich der perfekte Startgegner für diese Defense ist, ist eben genau das, was Jan danach angesprochen hat. Baker Mayfield ist ein Quarterback, der super anfällig unter Druck ist. Und der Hauptpunkt der Brian Flores Defense ist, gegnerische Quarterbacks unter Druck zu setzen. Hinzu kommt eben, dass die Offensive Line ja Probleme hat. Ich weiß gar nicht, ob die personell zu den Schwächsten der Liga gehört. Muss man natürlich gucken. Da sind ein paar Fragezeichen. Hauptsächlich natürlich mit dem Rookie, bei dem man erstmal abwarten muss, wie das funktioniert. Vor allem, weil das für den ein relativ großer Niveausprung ist. Der kommt ja von North Dakota. Also der kommt ja nicht mal von einer Power 5 Schule. Also das ist ein riesen Niveauunterschied, den er da nehmen muss in einem Jahr. Tristan Wirfs, der Wechsel von Right Tackle auf Left Tackle, sollte man auch nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite hat Wirfs ja auch auf dem College schon beide Seiten gespielt. Also das kann noch am ehesten funktionieren. Hainsey als Center ist okay, auch wenn natürlich ein deutliches Downgrade zu Jensen, der sich mal wieder verletzt hat. Ja gut, Goedeke auf Right Tackle ist natürlich ein großes Fragezeichen, sehr großes Fragezeichen. Das könnte natürlich vor allem Daniil Hunter entgegenkommen, weil der ja hauptsächlich über eben diese Seite rusht. Aber insgesamt, das, was halt am schwierigsten ist, diese Offensive-Line-Formation ist halt absolut nicht eingespielt. Das ist halt eine komplett neu zusammengewürfelte Formation und es geht ja nicht darum, irgendwie einen starken Foreman-Rush einfach nur personell zu schlagen, sondern du hast da eben eine Defense, die sehr viele verschiedene Blitzlooks bringt, wo du halt erstmal überhaupt checken musst, wer eigentlich kommt und wer nicht. Und da sind wir dann wieder beim Thema Kommunikation, was ich gerade beim Backend der Defense gesagt habe. Das ist auch in der Offensive Line super wichtig. Du musst wissen, wer wen zu blocken hat und wissen, wie du dein Schema anzupassen hast, deine Protection anzupassen hast, wenn der oder der kommt. Und das ist halt eben so ein Ding, das ist bei einer Brian Flores Defense, das kannst du vorher nicht wissen. Da gibt es 50 verschiedene Möglichkeiten pre-Snap, wer da jetzt blitzen könnte und wer nicht. Du hast da im Zweifel keine Ahnung, wer da kommt und wer nicht. Und genau dadurch entstehen dann aber eben Fehler, genauso wie Busted Coverages in der Secondary entstehen dann halt eben auch Fehler, dass du dann irgendwelche freien Rusher hast, die dann ungeblockt durchkommen. Und dann geht es da gar nicht so großartig um die Qualität der Offensive Linemen, die da gegenüberstehen, sondern einfach um die Tatsache, dass dieser Offensive Line nicht eingespielt ist. Und das kann dieser Defense halt super entgegenkommen. Das ist genau das, was diese Defense braucht. Und deswegen, ja, ich gehe davon aus, dass unsere Cornerbacks von Mike Evans und Godwin in den Boden gelaufen werden. Wissen wir. Aber unsere Cornerbacks werden Man-to-Man auch gegen, ich sag mal, 25 Receiving Corps dieser Liga schlecht aussehen. Ich meine, über Tiefe braucht man in diesem Cornerback-Raum gar nicht zu sprechen. Andrew Booth hat bisher überhaupt nichts gezeigt, was irgendwie darauf hindeuten lässt, dass er dieses Jahr ein brauchbarer Cornerback wird. Caleb Evans muss man natürlich mal gucken, aber Man-to-Man wird man halt auch erstmal sehen, wie er da hält. Byron Murphy ist okay. Ja, cool. Mekhi Blackmon ist Rookie. Gutes Camp gehabt, aber er ist nun mal eben ein Rookie und kein First-Round-Rookie. Also auch das ist so eine Sache, das wird schwierig. Und das wird aber die ganze Saison schwierig und deswegen ist es da eigentlich fast irrelevant, was für einen Receiving Corps du da gegenüberstehst. Es wird die ganze Saison einfach nur darum gehen, ist dieser Pass-Rush in der Lage, durchzukommen? Wenn dieser Pass-Rush durchkommt, dann wird diese Defense funktionieren. Wenn nicht, dann werden Gegner da uns links und rechts in den Boden passen. Das wird aber das ganze Jahr so sein. Und ich glaube, dass dieses Mal die Voraussetzungen perfekt sind, dass der Pass-Rush durchkommt und dass man da einen Quarterback hat, der damit nicht klarkommt. Und deswegen sehe ich die Buccaneers als idealen Auftaktgegner, um eben vielleicht auch ein bisschen Selbstbewusstsein, ein bisschen Moral in diese Defense reinzukriegen.
Ja, ich denke, wir haben jetzt alles gesagt zu dem Thema. Passenderweise, ja. Ich finde es gerade am ersten Spieltag immer schwer, weil du hast nur irgendwie Camp, du hast die paar Preseason-Spiele, aber das ist halt immer so viel Vanilla da drin. Wenn jetzt mal wirklich der Wettbewerb da ist, dann sieht man auch, wo man steht. Wo man selber steht, wo die Gegner stehen.
Ja, zumal die Preseason uns dieses Jahr eigentlich ja so gut wie gar nichts verraten hat über das, was uns erwartet, weil so gut wie kaum irgendein Starter nennenswerte Spielzeit hatte. Also waren ja sehr viele Leute, die teilweise überhaupt nicht gespielt haben oder extrem wenig, von dem her. Ja, es wird auf jeden Fall interessant, es wird spannend.
Absolut.
Ja, jetzt können wir eigentlich direkt den Bogen in die Preview schlagen. Ich meine, das haben wir ja so ein bisschen schon gemacht. Wir machen es ja wie in den letzten Jahren auch, dass wir die Mannschaftsteile jeweils gegeneinander uns anschauen. Über Defense gegen Vikings Offense haben wir jetzt schon ein bisschen was gesagt. Deswegen jetzt vielleicht einfach mal die Frage von den Sachen, die jetzt noch nicht so rausgearbeitet worden sind. Was sind noch Matchups der Vikings Defense gegen die Offense der Tampa Bay Buccaneers, bei denen ihr noch glaubt, dass es einen großen Einfluss auf dieses Spiel haben könnte, die jetzt vielleicht in dem, was wir in dem Thema, was wir gerade hatten, noch nicht so genannt worden sind?
Das Einzige, worauf wir nicht wirklich krass eingegangen sind, sind unsere Linebacker. Und ich meine jetzt nicht hier die Outside-Linebacker, die eher in den Pass-Rush gehen, sondern die, die uns ja mehr Verteidigung gegen den Lauf oder auch gegen irgendwelche im Slot holen. Und ja, da sehe ich uns okay aufgestellt, sage ich mal. Auch wenn Kendricks von dem Move alles richtig gemacht. Ist ja eine langjährige Stütze, die eigentlich immer bei uns den Middle-Linebacker geprägt hat, jetzt weg. Aber glücklicherweise finde ich Tampa jetzt auch nicht besonders stark auf Running Back oder sowas aufgestellt, beziehungsweise wir haben ja gerade schon über die O-Line geredet, die auch einen erheblichen Einfluss darauf hat. Da denke ich, dass wir dann auch die Mitte zumindest gegen den Lauf recht gut zumachen können sollten. Ich will es nicht beschreien, weil genau dann.
Ey, jetzt pass auf, und genau da hake ich mich ein, und genau das ist so mein Punkt, wo ich mir wirklich absolut unschlüssig bin. Will ich das überhaupt? Auf der einen Seite, ich habe da hinten Baker Mayfield stehen und ich möchte eigentlich, dass er passt, damit ich ihn pressuren kann, damit ich ihn zwingen kann, Fehler zu machen. Und wenn ich ihm das, also ich möchte ihm das Run-Game ja eigentlich komplett wegnehmen, damit er passt. Auf der anderen Seite möchte ich, dass ein Mike Evans und ein Chris Godwin mit Pässen gefüttert werden, wie die Wahnsinnigen gegen uns und ja, wie angesprochen, sehr mageren Cornerback-Room. Also es ist ein super zweischneidiges Schwert in der Situation.
Jeder Stopp ist gut.
Das ist korrekt.
Also ich glaube, man muss halt einfach mal erstmal mit den Erwartungen ein bisschen realistisch sein insgesamt. Ich glaube, dass diese Offense der Vikings Defense liegt. Ich habe ja gerade schon angesprochen, warum. Man muss aber eben auch sagen, wenn man jetzt rein personell mal schaut und jetzt erstmal nicht bei jedem Fragezeichen, was man ja in der Offseason gerne versucht ist zu tun, vom absoluten Best Case ausgeht, sondern eher mal so sagt, ja, okay, ein paar davon werden wahrscheinlich gut laufen, ein paar davon werden wahrscheinlich weniger gut laufen, aber wenn man sich einfach mal rein personell diese Defense anguckt, dann kann man halt eigentlich schon sagen, ja, personell ist diese Defense wahrscheinlich wieder Bottom 5. Muss man einfach ganz klar so sagen. Das kann sich natürlich ändern, wenn ein Cameron Bynum seinen Sprung macht, wenn eventuell Louis Cien vielleicht irgendwann im Laufe der Saison seine Rolle findet, wenn ein Mekhi Blackmon plötzlich gut ist, wenn Byron Murphy einen Schritt nach vorne macht, wenn eine Caleb
Asamoah
Evans
seine
von.
Starterrolle bestätigt.
Genau, wenn Asamoah seine Starterrolle bestätigt, wenn Ivan Pace ein guter Rollenspieler wird.
Wenn alle auf einmal plötzlich gut sind.
All das sind natürlich Faktoren, die man sich in der Offseason natürlich immer schön redet, weil in der Offseason wollen viele Fans, die das Best-Case-Szenario sehen und dann ist jeder Mannschaftsteil improved, jeder Spieler macht einen Schritt nach vorne und deswegen kann das Team nur besser sein als im letzten Jahr, weil auch jeder Neuzugang einschlagen wird und die Draftpicks sind natürlich alles Treffer. Aber wenn man realistisch schaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass personell die Vikings Defense eine der Bottom 5 der Liga ist. Ganz klar. Und auch Brian Flores ist kein Magier. Der wird aus dieser Defense nicht urplötzlich eine Top 10 Unit machen. Das wird nicht passieren dieses Jahr. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Also dafür müssten dann alle Fanträume der Offseason wahr werden, damit aus dieser Defense eine Top-10-Unit wird. Und auch gegen Tampa Bay, auch wenn uns diese Offense liegen wird, wird man das sehen, dass diese Defense absolut schlagbar ist, vor allem weil wir eben von unseren Cornerbacks relativ viel verlangen. Und wenn dann der Pass Rush mal nicht durchkommt, dann wird es halt schwierig. Ich bin wirklich auf die, auch auf die Run Defense gespannt. Ihr wisst, ich bin jetzt niemand, der dem einen hohen Wert beimisst. Run Defense fängt dann an zu dann an wichtig zu sein, wenn sie halt so schlecht ist, dass es halt wirklich, dass es wichtig ist. Also, ja, also man kann es halt wirklich sagen, im Englischen, Run Defense matters as soon as it's as bad. Also, wenn es so schlecht ist, dass es einen Unterschied macht, dann macht Run Defense einen Unterschied. Klingt jetzt komisch. Aber ist halt im Endeffekt so. Eine sehr gute Run-Defense macht im Normalfall keinen Unterschied, aber eine sehr schlechte Run-Defense macht einen. Und der Punkt hier ist halt, die Run-Defense in der Preseason war sehr, sehr schlecht. Hat hauptsächlich auch mit vielen der Backups zu tun, die da rumgelaufen sind, die halt nicht allzu berühmt das gespielt haben und aus guten Gründen gecuttet worden sind. Aber ich sag mal, Brian Flores Defenses haben jetzt bisher auch nicht unbedingt den Track Record gehabt, krasse Run-Stopping Defenses zu sein. Und wenn ich mir auch mal aktuell unsere Front angucke, dann kann es schon sein, dass die auch anfällig gegen den Lauf sein könnte. Ich glaube tatsächlich, dass Hicks dieses Jahr eine etwas bessere Saison spielt, als er das letztes Jahr gemacht hat, einfach weil dieses Defense-Schema ihm deutlich mehr liegt. Man wird weniger von ihm verlangen zu covern. Stattdessen wird er mehr Möglichkeiten haben zu blitzen, was er, wo auch letztes Jahr schon relativ effektiv war. Er wird natürlich als Laufverteidiger, da war er auch solide. Asamoah wird als Laufverteidiger halt nun mal Hit and Miss sein. Mit seiner Athletik und seiner Möglichkeit, um Blocks rumzuspielen und seiner Fähigkeit, um Blocks rumzuspielen, ist er wirklich eine Waffe, die für negative Plays sorgen kann. Aufgrund der Tatsache, dass er aber halt nun mal auch ein Spieler ist, der gerne noch das falsche Gap wählt und der eben auch hier und da mal ein Gap überschießt und der eben auch aus einem Play raus ist, wenn man ihn dann doch mal geblockt kriegt, weil er sich halt von einem Block nicht mehr gut lösen kann. Dafür hat er halt einfach nicht die Kraft und die Masse, um sich da großartig gegenzustellen. Wird es halt eben auch zu negativen Plays aus Sicht der Vikings im Laufspiel kommen, im Laufe dieser Saison. Das Gute und auch da wieder Tampa Bay Offense passt den Vikings relativ gut. Das Laufspiel von denen war die letzten Jahre schon nicht effizient. Die Offense Line ist schlechter geworden. Das Schema, ja, wird vermutlich ähnlich sein. Also es ist ein ineffizientes Laufspiel und ich rechne damit, dass das auch so bleiben wird. Ja, dann gehen wir mal auf die andere Seite des Balles und schauen uns an, was denn die Vikings Offense gegen diese Tampa Bay Defense machen kann.
Da spielen dann jetzt natürlich die beiden Prunkstücke der Teams gegeneinander. Also die Defense von Tampa finde ich insgesamt deutlich besser besetzt als deren Offense. Bei uns natürlich das genaue Gegenteil, auch wenn sie die beiden Top-Receiver haben. Aber ja, bei Tampa angefangen, Vita Vea, der wird uns da schon in der Mitte, denke ich, auch wehtun können. Denn ist einer der besten Nose-Tackle in der Liga, der auch Druck aufbauen kann. Mit Devin White auf starken Linebacker direkt dahinter. Also am Boden wird auf jeden Fall schwer was zu holen sein. hoffen wir, dass Christian Derisor seine Form bestätigen kann, auch aus der letzten Saison und den Schritt, den er da gemacht hat. Dann muss er sich trotzdem mit Shaq Barrett auseinandersetzen, was nicht einfach wird, aber wo ich dann doch mal Vertrauen in jemanden aus unserer Offensive Line habe. Ist immer noch ein komisches Gefühl, auch wenn wir jetzt schon eigentlich eine Saison dran gewöhnt sein sollten. Aber ja, insgesamt sollte die Line okay sein. Ich finde unsere Line auch für die Saison okay. Wichtig ist halt, dass die beiden Tackle echt gut sind, was sie nach oben hebt. Ja.
Wollte jetzt eigentlich nach deinem
Ach so.
dich noch beenden lassen. Aber kleiner News-Einwurf, weil es gerade in die Folge passt. Vor einer Minute Meldung von der NFL, Nick Bosa hat seinen Vertrag gekriegt. Das heißt, die Möglichkeit vor Nick Bosa Jefferson zu verlängern, wird nicht passieren. Und Nick Bosa hat laut dem Report von Rapsheet natürlich 170 Millionen Dollar für 5 Jahre gekriegt. Also 34 Millionen Dollar pro Jahr.
Ja, dann sind
Ja,
wir bei den
sehen
angesagten 35.
wir. Ja, dann sehen wir die 35 diese Woche.
Ja,
Super.
und laut Chef da hat er 122,5 Garantien. Ich habe es gerade auch auf Twitter aufgemacht.
Aua.
Ja, show me the money, ne? Show me the money.
Fuck. Naja.
Ich glaube, Jan kann uns bestimmt einen Sound geben, den wir jetzt gerade bei den Vikings-Verhandlern hören.
Warte, warte, wenn ich jetzt gerade bei Quesi ins Büro reinblenden würde.
Ja, ich dachte, da kommt noch ein Ka-Ching.
Nee, 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 der kommt dann, aber
Aber der ist,
ich
ja.
glaube, Quesi hat gerade auch amtlich.
Emotional damage!
Ja.
Das tut weh, wenn du die ganze Woche schon an einem Vertrag schraubst und eigentlich denkst, du hast den jetzt so gut wie eingetütet und dann kommt so eine Scheiße dazwischen.
Ja, gut. Ich hätte auch gehofft, dass er ein bisschen länger drückt und dann später einknickt, aber ist dann jetzt so, müssen wir mit leben.
Ja, ich meine, Jefferson ist in unserem aktuellen Stand alternativlos. Also, wenn er die 35 will, dann kriegt er die 35. Was wollen wir anderes machen? Also.
Ja, kannst du nichts anderes machen. Aber dann nehmen wir das direkt als Überleitung für unsere Offense. Und egal, was sie machen in Tampa, ich denke doch, dass Justin Jefferson da auch Jamal Dean oder Carlton Davis schwer in Arbeit drücken wird. Und den Homer-Boy Antoine Winfield, wobei der ist, glaube ich, questionable. Ich weiß nicht, ob er spielen kann. Aber ja, Jefferson ist immer offen, irgendwann. Selbst wenn die ihn doppeln. Was dann halt natürlich Räume öffnet für Hockenson, den wir haben. Ich bin echt besonders gespannt, jetzt unter ja, Wettbewerbsbedingungen Jordan Addison zu sehen.
Ja.
Also das Training Camp und so, das sah ja auch alles echt richtig gut aus.
Ja, und bei Hockenson halt auch, ne? Also Hockenson hat wieder ein sehr starkes Camping gelegt.
Ja,
Also.
bis er sein ja, Ohr mit Geld reinigen musste. Ne? Seine Ohrentzündung. Also.
Nee, das war ja Hockenson. Also ich meine,
Ja.
fuck, ich habe mich verlabert, ich meine die Osborne.
Ach so, du meinst Osborn. Ja, KJ, TJ. Mein Gott, und
Ja,
sonst sehen die
ja,
auch fast gleich aus, ne?
ja. Okay, jetzt wird's grenzwertig.
Ja, nee. Könnte tatsächlich eine. Okay, wir sind als Vikings eh mit guten Wide Receivern gesegnet in unserer Historie. Bis auf mal vielleicht kleine kurze Episoden, aber was wir da haben, ist schon absoluter Luxus. Das wünscht sich wahrscheinlich jedes andere NFL-Team. Also im Passing mache ich mir da jetzt deutlich weniger Sorgen. Was das Laufspiel am Boden angeht, das wird auf jeden Fall richtig schwierig. Ja, in diesem Spiel. Also gegen die Tampa Front mit, ja, Dann eine O-Line, die in der Mitte wahrscheinlich nicht so viel aufmachen kann. Und Madison als Starting Running Back. Werden wir sehen, was daraus wird. Also da können wir wirklich mal zeigen, dass Running Backs don't matter.
Also, ja, wenn ich mir die Tampa Bay Defense angucke, dann sticht halt vor allem die Secondary raus. Also gerade beide Starting Corner und beide Starting Safeties sind echt verdammt solide. Also ich weiß nicht, ob ich den Optimismus teile. Das letzte Mal, als Jefferson wirklich gedoppelt und dann halt auch getrippelt wurde aus Mangel an Alternativen in unserer Offense, das sah halt schon echt. Also ich meine, klar, irgendwann ist halt einfach rum, wenn man dir entsprechend viele Leute an den Hals hängt. Und ja, Tampa hat also wirklich vier sehr gute Defensive Backs auf dem Feld, standardmäßig. Jefferson findet einen Weg, hier und da ein Play zu machen, aber ob er wirklich das riesige Impact-Play wieder schultern oder das Game mal wieder alleine schultern kann gegen dieses Backfield, weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht unbedingt Geld draufsetzen. Allerdings, man muss sagen, wir haben mit Osborne jemanden, der mittlerweile eine solide Nummer 3 geworden ist. Wir haben mit Hockenson einen Tight End Wide Receiver Hybrid, der durchaus immer für Big Plays, für solide Leistungen zu haben ist. Und wir haben einen unbekannten Faktor X in Jordan Addison jetzt auf dem Feld, auf den ich ebenfalls super gespannt bin. Und ich frage mich sehr, wie er im ersten Spiel überhaupt eingebunden wird. Also welche Rolle er tatsächlich spielen wird. Weil ich glaube, jeder Defensive Coordinator sollte mittlerweile wissen, dass er Priorität Nummer 1 auf Justin Jefferson legt. Mittlerweile wissen sie auch, dass Priorität 2 Hockenson sein muss. Und irgendwann gehen dir einfach die Leute aus, um zu covern. Und irgendwer muss offen sein. Und das ist halt die Rolle, wo Osborne und Addison dann tatsächlich mal glänzen können.
Ich glaube, darauf, also es wird natürlich darauf ankommen, dass man vorne an der Line nicht komplett zerstört wird. Und mit Vita Vea kann das natürlich passieren. Also wenn ich Vita Vea sehe,
Oh, Vita gegen Ingram. Yay.
der Ingram
Ja.
und Bradbury gegenübersteht, schön da im A-Gap auf der von aus Vikings-Sicht rechten Line-Seite. Der nimmt den einen mit der linken, den anderen mit der rechten Hand. Das Double-Team, das wird nicht schön aussehen. Selbst im Double-Team tatsächlich. Und wenn dann auch noch einer der beiden wer One-on-One blocken muss, dann Prost Mahlzeit. Aber ich meine, auf der anderen Seite mit Ezra Cleveland wird das ja auch nicht viel besser aussehen. Also so viel zu dem Thema. Die Edge-Position mache ich mir keine große Sorge. Ich sag mal, beide Offense-Tackles sind eigentlich gut genug, um mit Barrett umgehen zu können. Man muss natürlich abwarten, wie Brian O'Neill aus seiner Verletzung kommt. Aber Barrett rusht meistens über die rechte Defense-Seite, also über den Left Tackle. Da habe ich mein Vertrauen, dass Christian Derisor das löst. Und auf der anderen Seite, also wirklich gute Tiefe haben die Buccaneers nicht auf der Edge-Position. Tja, gerade, also nicht nur Tiefe, also auch der zweite Outside Linebacker mit Joe Tryon ist, also das ist Kanonenfutter für das Kaliber an Offensive Tackles, was die Vikings haben. Deswegen, also da ist, um die Edge mache ich mir keine großen Sorgen, aber ich hab halt die Befürchtung, dass Vita Vea die Interior Line alleine auf ist und dann ist da ja mit Kalijah Kansi auch noch ein First-Round-Pick. Ein First-Round-Rookie, der offensichtlich sich seinen Platz als Starter geholt hat. Ein Pass-Rush-Spezialist. Weiß ich nicht. Also, das wird ein hartes Stück Arbeit für diese Offensive-Line und umso wichtiger wird es natürlich eben, dass mit TJ Hawkinson, mit KJ Osborne und mit Jordan Addison halt unsere Anspielstationen neben Jefferson tatsächlich auch frei werden und anspielbar sind, weil Jefferson wird sicherlich gedoppelt. Das wird auch kein Team mehr anders spielen. Also jeder Defensive Coordinator, der Jefferson nicht doppelt, gehört eigentlich gefeuert. Und deswegen wird es auf die anderen ankommen, dass sie wirklich schnell frei werden. Denn der Ball wird schnell raus müssen. Die Vikings werden dieses Spiel nur über das Quick Passing Game gewinnen können. Das wird nicht über das Laufspiel gehen. Das wird wahrscheinlich nicht wirklich funktionieren. Es wird auf keinen Fall mit viel Early Down Run Game gehen. Dadurch, dass du dann eben in dritter und lang oder generell in dritte Versuche kommst. Die Vikings müssen es über das Quick Passing Game lösen. Anders wird es gegen diese Defense schwierig. Und deswegen, ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, die Vikings werden dieses Jahr in verdammt viele Shootouts gehen und in verdammt viele Highscoring Games, aber das wird keins davon. Ich habe so das Gefühl, dass das echt ein ziemlich hässliches Defense-Geschlachte werden kann.
Ja, gehe ich mit. Kommen wir auf die Predictions mit diesem Satz, oder?
Ja, aber auf jeden
Ja,
Fall.
weil genau in die gleiche Kerbe wollte ich eigentlich auch hauen. Also ich glaube, es wird kein schönes Game. Wollen wir direkt die Scores raushauen? Dann sage ich, es wird ein 21 zu 13 Win Vikings.
Wow, das ist sehr low scoring. Ich habe ein 20 zu 27. Wir gewinnen. Aber das ist die richtige Aufstellung, weil es ein Heimspiel ist.
Ich glaube tatsächlich, dass Jan mit seinem sehr Low Scoring doch eher richtig liegt und ich gehe da tatsächlich noch drunter. Also ich würde tatsächlich, und ich weiß, das kann total backfiren auf mich nach diesem Spieltag, ich würde tatsächlich komplett aufs Under gehen, wenn ich denn wetten würde. Egal, wo dieses Under sitzt. Okay, also wenn das jetzt natürlich super niedrig angesetzt wird, klar, aber ich würde da schon stark in die Richtung gehen und sage deswegen, die Vikings gewinnen mit 19 zu 10.
Das sind verdammt wenige Punkte.
Aber gut, möchtest du Geld drauf wetten, dass Baker Mayfield mehr Punkte macht?
Und nicht, dass
Und
Baker Mayfield Punkte macht, sondern dass wir welche zulassen.
gleichzeitig. Ja, okay.
Das ist anderes. Das ist anderes.
Okay. Wir gehen in die Bold Predictions.
Pass auf.
Und nein.
The
Und
Bold
nein,
Prediction Alarm.
bevor irgendjemand auch nur annähernd auf diesen Gedanken kommt, nein, Chanton Sullivan wird keinen Pick Six.
Verdammt,
Oh
ich.
Mann.
Okay, dann streiche ich das halt. Wir sollten den Einspieler irgendwie von Stefan nochmal irgendwo aus einer alten Folge raussuchen. Dann immer
Vor
bei der
allem,
Bold Prediction bringen.
weißt du, vor allem jetzt wird er wahrscheinlich seinen Pick 6 fangen, aber halt für die Steelers.
Ja, warte, ich habe den Spielplan nicht drin. Spielen wir gegen die dieses Jahr? Ja, oder? Ne, wir haben letztes Jahr gegen die
Ja,
gespielt.
das war.
Verdammt. Das wird passen. Das wird passen. Gegen uns am besten, aber geht ja jetzt nicht.
Ja, komm, Bold Predictions, hau raus.
Bold Prediction, ja. Und wenn es Shannon Sullivan nicht ist, dann sage ich, wir haben. Komm. Jefferson verlängert und die beiden Verlängerer fangen jeweils 100 Yards in diesem Spiel.
Okay, Jonas.
Erstmal bin ich mir relativ sicher, dass wir letztes Jahr nicht gegen die Steelers gespielt haben.
Ja, das war vor 2 Jahren,
Was?
3 Jahren. Egal, da war ich sogar
Vor
drüben.
zwei,
Ich weiß
ja,
nur
vor
nicht,
2 Jahren, dein Spiel, wo du in den USA
da
warst.
war ich drüben, ja. Das war sehr
Also
geil.
wenn die Vikings letztes Jahr gegen Kenny Pickett gespielt hätten, das hätte ich in Erinnerung. Nein,
Das
das ist nicht
stimmt,
passiert.
ja.
Aber ich kann auch die Hoffnung gleich nehmen, dieses Jahr wird es nicht passieren. Dieses Jahr spielen die Vikings Nur gegen ein Team aus der AFC North und das sind die Bengals. Ja, aber um zur Bowl Prediction zu kommen. Wenn wir schon nicht Trenton Sullivan mit einem Pick 6 bedenken können, weil der spielt halt nun mal nicht mehr hier, muss ich ja trotzdem irgendwie in dieser Tradition bleiben und gebe diese Tradition jetzt weiter an Mekhi Blackmon in seinem ersten Spiel als Rookie.
Du, er glaubt mir meine Prediction.
Er zerstört Mekhi Blackmon. Er zerstört Mekhi Blackmon. Wenn der Typ jetzt dieses Mal
richtig schlecht ist, ne? Er hat es gejinxt, dann war es Jonas
Schüler. Es war Jonas.
Okay, ich... Ach komm. Ich überlege, ob ich... Ja komm, ich mach den Ivan Pace Ultra. Er kommt als Rotational Player rein, haut einen Strip-Sack-Fumble raus.
Ja, okay, das ist hart.
Zwei Rookie-Turnovers. Das wäre
was. Ivan Pace Ultras.
Das ist auch sowas. Nicht... Also ich bin wirklich gespannt, was er für eine Rolle spielen wird. Ich glaube, er wird eine Rolle spielen. Er wird nicht starten. Egal, was da manche Leute erzählt haben von wegen hier Starter. Nein, er wird nicht starten. Aber er wird eine Rolle haben. Und ich glaube, die Rolle wird nicht klein sein. Ich glaube, er wird gerade bei Passing Downs eben eine Rolle haben als zusätzlicher potenzieller Pass-Rusher. Und aufgrund der Tatsache, dass er sich damit eben halt schon auch innerhalb der ersten paar Spiele einen Namen erarbeiten könnte in dieser Defense, glaube ich, wird man ihn auch immer mal wieder als Decoy nutzen, um Protections halt in seine Richtung zu holen und dann eben doch nicht mit ihm zu kommen und woanders zu überladen. Ja, aber anyway, das gehört jetzt nicht mehr in diese Spieltags-Preview. Erstmal cool, dass ihr wieder da wart. Ich bin sehr froh, dass es jetzt wieder losgeht. Es hat viel zu lange gedauert. Ich muss natürlich sagen, also für mich ist die Offseason immer nur so relativ, weil der deutsche Football ja nun mal in eben jener Zeit läuft. Und das ist gerade für mich in meinem Verein dieses Jahr eine sehr ereignisreiche Saison gewesen und ist es immer noch. Die läuft ja auch immer noch mit einem sehr, sehr, sehr wichtigen Spiel in anderthalb Wochen. Aber ich bin trotzdem sehr froh, dass auch die NFL-Saison jetzt wieder startet und bin echt heiß drauf, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe echt wenig Möglichkeiten, wie dieses Jahr für die Vikings schlecht laufen kann. Weil entweder das Jahr läuft vom Rekord her schlecht, ergo, gut Draft-Position in einer vermutlich sehr starken Quarterback-Klasse mit einem Supporting-Cast, der perfekt für einen Rookie-Quarterback eingestellt ist. Oder es läuft sehr gut und die Vikings kommen weit. Also, egal wie es läuft, ich glaube, insgesamt gibt es nicht viele Outcomes diese Saison, die wirklich schlecht für die Vikings wären.
Das ist so der ultimative Jinx, oder?
Ja, wir machen eine 8-Win-Season jetzt.
Ja, wir landen irgendwie komplett im Mittelfeld, haben keinen geilen Draft-Pick, kommen aber auch sonst nicht weit. Das.
Soll ich euch mal was sagen? Selbst das wäre kein schlechter Outcome, weil diese Quarterback-Klasse ist nicht nur stark, sie ist auch tief. Das heißt, selbst im Mittelfeld hättest du wahrscheinlich Striking Distance auf einen guten Quarterback.
Naja, haben wir in Runde 3 und 4 überhaupt Picks?
Ja.
Doch, in 3 haben wir abgegeben, ne? Ja.
Ja.
Hat man nicht den 4. Ne, was haben wir denn abgegeben?
Vikings haben genug Munition zum Traden.
Ach. Ich glaube, da ging es jetzt auch eher um Mitte der ersten Runde, oder?
Korrekt.
Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen.
Ja, aber in dem Sinne wünsche ich uns allen einen schönen Start, einen guten Start in die Saison und hoffe, dass wir alle am Wochenende viel Spaß haben werden.
Ja, auf jeden Fall.
Dann hören wir uns nach dem Spiel wieder. Skoll.
Skoll.
Skoll, haut rein. Viel Erfolg, viel Spaß. Genießt das Game. Es geht wieder los.